Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella.
Yes, Inside Umbrella, Folge 0226. Insgesamt die Folge 14 unseres Podcasts. Herzlich willkommen, Richie, Richard Dobetzberger im Audio-CD-Podcast.
Hallo Christian, danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben unser Februar-Update, gesendet wird wieder am zweiten Donnerstag im Monat, wie traditionell aufgenommen wird, einen Tag vorher, Mittwoch, den 11. Februar. Und da basieren auch unsere Daten drauf. Und wenn es für dich passt, steigen wir mal mit der Bottomline ein und reden dann drüber einfach. Also die Daten sind jetzt von 11.2. und deine Umbrella-Strategie hat einen Mittelkurs von 3.990 aufzuweisen. Das sind 3.890% plus seit Start 2012. Im Vormonat waren wir über 4.120 Mittelkurs, ein Monatsminus von 3%, werden wir dann erörtern. Du bist damit das Jahresplus wieder abbauend auf Return to Sender mal year to date. Er nickt die ganze Zeit. Wir haben eine Vorjahresperformance von 22% gehabt, jetzt mal um die Nulllinie. Ganz spannend, das investierte Kapital, das liegt bei 180 Millionen Euro und damit um 4 Millionen Euro über dem Vormonat, als 176 Millionen Euro waren. Also trotz leicht negativer Preiseffekte ist Geld in die Strategie reingekommen, ein gutes Zeichen. Und für mich der herausragende Wert in den vergangenen Tagen war das Handelsvolumen, 27,8 Millionen Euro laut Wikifolio Homepage in den vergangenen 30 Tagen. Wir haben damit das Rekordmonat aus dem Vorjahr um 6 Millionen übertroffen. Gut, so viel dazu. Lieber Richie, steigen wir mal ein. Es hat sich viel getan in den vergangenen Wochen, auch rund um die Aktien, die in deiner Strategie drinnen sind. Volatilität an den Börsen und vor allem in den Trendwerten sicherlich als Schlagwort. 3% minus, wie geht's da damit?
Ja, es ist 3% plus wäre mir natürlich lieber.
Das denke ich mir, aber,
ja,
das ist, oder?
Aber es ist
gehört dazu.
Das gehört dazu. Und man kann, glaube ich, die einzelnen Punkte auch sehr gut erklären. Und das ist für mich immer das Wichtigste, dass es einer Strategie folgt und dass diese Strategie eben dahingehend auch eine gewisse Volatilität beinhaltet. Und das macht es.
Und du musst ja eigentlich auch Aktien suchen, die eine gewisse Volatilität aufweisen, weil bei einer konzentrierten Portfolio-Zusammensetzung natürlich Aufschläge auch nur mit Volatilität möglich sind. Ne?
Genau, es ist ja ein sehr konzentriertes Portfolio. Es sind 6 bis 12 unterschiedliche Unternehmen und es sollen hier ja immer Unternehmen herausgesucht werden, die ein Wachstumspotenzial haben, die eine Volatilität haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und das ist natürlich auch, wenn es zu Stop-Loss-Aktionen kommt und das war im letzten Monat einfach oder in den letzten Wochen einfach der Fall, dass es hier eben einige Unternehmen gegeben hat, die aus der Strategie vollständig hinausgefallen sind und dieser Drawdown, wie man den ja fachtechnisch nennt, also diese Volatilität nach unten, die muss eben oder wird eben dann auch im Kurs ersichtlich und in der Performance in diesem Fall negativ ersichtlich.
Und da gibt es aber auch ein Wort dazu, das wieder positiv ist, das heißt Disziplin im Handelsansatz einfach.
Ganz genau.
In der Exekutierung letztendlich der Vorgaben, die du dir selbst und deinen Investoren und Investorinnen mitgegeben hast.
Ne? Ganz genau, es ist hier sehr, ja, unglaublich transparent auf Wikifolio und der Börse selbst ist ja im Vergleich zu anderen Assetklassen unglaublich transparent, weil ja tagtäglich, minütlich Kurse gemacht werden und damit sieht man auch diese Umschichtungen ganz klar in diesen Drawdowns und in dieser Volatilität und zu dem ist es einfach gekommen.
Jetzt schauen wir mal in die bestehenden Einzelpositionen rein, jetzt per 11. Februar. Wir haben 9 Aktien momentan gewichtet. Wir haben in den vergangenen Tagen auch einen höheren Cash-Anteil als zuletzt gehabt. Da kommen wir dann noch dazu. Bayer ist und bleibt die größte Position im Jahr 2026, 25 war das fast durchgehend die Rheinmetall, heuer die Bayer aktuell mit 22% Gewicht im Wikifolio stichtags- und aufnahmebezogen. Ich glaube, das ist ein Titel, mit dem man einfach zufrieden sein kann, oder?
Die Bayer ist tatsächlich ein Titel, mit dem man im letzten Jahr besonders zufrieden sein kann. Seit Kauf ist das Unternehmen mit fast oder ein bisschen über 50% aktuell im Plus, ist hochgewichtet worden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in der Strategie, wenn ein Unternehmen gut performt, wird auch höher gewichtet, bis zu einem Anschlag von 20%. Der Rest ist dann eigentlich immer auch Performance, die dann über 20%, 25% gehen können. Ja. Und bei der Bayer ist das eben passiert. Sie liegt aktuell in der Gewichtung bei 22% plus minus mit dem heutigen Tag.
Mhm. Neue Nummer 2, die Chevron, die du nach und nach höher gewichtet hast, wo es auch positive Preisentwicklungen gibt, positive Effekte hier. Ja, kurzen Status quo bitte zu dieser Aktie, die da auch das erste US-Asset darstellt.
Die Chevron ist eigentlich durch die geopolitischen Spannungen mit Venezuela aufgenommen worden, ist ja ein klassischer Ölwert, wenn man das so sagen will, aber ist eben ein sehr operativ stabiler Wert, der durch niedrige Förderkosten und eigentlich auch sehr konsequente Kapitaldisziplin immer wieder auch in den Quartalsberichten positiv auffällt. Und es geht halt aktuell eher auch geowirtschaftspolitisch in diese Richtung Rohstoffe. Und da könnte eben aus unserer Perspektive, aus fundamental geowirtschaftspolitischer Sicht, Chevron eine wichtigere oder noch gewichtigere Rolle spielen. Gibt natürlich auch noch andere Unternehmen in dieser Branche. Wir haben uns eben hier für Chevron in diesem Fall entschieden, auch aufgrund des Ausbruchsszenarios. Wir gehen auch immer in das Chartbild des Unternehmens hinein und hier geht es darum, bei der Chevron, dass sich der Kurs aktuell so in Richtung Allzeithoch bewegt und das ist ein ganz entscheidender Faktor, den wir als sehr positiv interpretieren.
Ich komme zum drittgrößten Titel, das ist lange die Nummer 1 gewesen, wir haben es immer wieder erwähnt, die Rheinmetall immer noch, sage ich mal, mit 12,2% gewichtet. Du hast doch reduziert wieder in den vergangenen Wochen, aber die Rheinmetall, die gehört einfach derzeit noch zu einer Ritchie-Selektion auf jeden Fall dazu. Ne?
Ist die Nummer 3 und
ja, ist eine klare Sprache auch.
Ja, ne? Das ist, ja, gehört unter den Top 3 in den Olympischen Spielen. Es wäre die Bronze, ne? Wenn man das.
Nach vielen Goldenen nimmt man auch eine Bronze.
Ich brauche eine Bronze mit, ja. Genau. Die Rheinmetall ist tatsächlich fundamental geowirtschaftspolitisch und die Aussichten, das Wachstum, das das Unternehmen zeigen könnte, ein Unternehmen, wo wir sehr positiv gestimmt sind. Nur der Markt hat eben immer recht und der Markt zeigt sich durch den Chart, durch die Kurse und das Chartbild. Und da ist es tatsächlich so, dass die Rheinmetall eben diese Dynamik mit Mitte letzten Jahres etwas verloren hat. Es ist zu einer Seitwärtsbewegung gekommen mit einer sehr starken, wirklich sehr starken Volatilität, teilweise wirklich um 20%, also in so einer Bandbreite, wo sich dieses Unternehmen gerade befindet, hoch und tief. Das heißt, man muss natürlich so eine Strategie, wie es die Umbrella-Strategie ausmacht, auch diese 20% Volatilität nach oben, aber auch nach unten mitgehen wollen und können. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Rheinmetall nicht mehr die Nummer 1, sondern eben die Nummer 3 ist, weil eben wir hier versuchen, etwas Volatilität herauszunehmen, ein bisschen einen Stressfaktor in diesem Setting herauszunehmen und auch eben uns für die Zukunft positionieren zu können, weil auch wenn die fundamental- und geowirtschaftspolitischen Daten für das Unternehmen sprechen sollten, wir natürlich auch in die Zukunft blicken wollen und es hier auch einige Probleme für die Rheinmetall geben könnte. Eines dieser Probleme oder Herausforderungen ist vielleicht das bessere Statement, ist die Produktionserhöhung, die Kapazitätserhöhung. Die funktioniert offensichtlich und da hören wir uns natürlich auch immer die Analystenberichte und auch Analysen und auch Statements des Unternehmens selbst an. Die verläuft potenziell nicht so geschmiert wie erwartet, obwohl die Auftragseingänge weiterhin auf Rekordniveau sind, 135 Milliarden Euro plus. Doch, das muss man umsetzen und dem wollen wir Rechnung tragen, weil eben es hier zu einer starken Volatilität gekommen ist im Rahmen dieser Unsicherheiten. Und ja, das ist der Grund, wieso das die Rheinmetall auf den dritten Platz herabgestuft worden ist.
Das ist eine schöne Möglichkeit, auch einmal die Gewichtung, die ja ein Ranking, einen Medaillenspiegel, weil wir jetzt gerade Olympische Winterspiele haben, auch durchaus zu bringen. Also deine drittgrößte Wette, kann man sagen, ne?
Ja.
Derzeit. Nachdem es lange die größte war, ist jetzt die drittgrößte und die Bayer ist doch mit großem Abstand momentan dein Schwergewicht Nummer eins.
Ja, das kann man ganz klar so sagen, wobei es ist auch hier wieder so, hinter jedem Wert steckt ein Stop-Loss und ich halte das eh schon wie immer wieder erklärt und auch immer erwähnt, wie ein Fußballtrainer. Ich habe hier meine Spieler am Feld und auch wenn die viel und gutes Potenzial haben, man weiß ja nicht, ob es dann zu einer Verletzung kommt und wer ausgewechselt werden kann oder muss und das betrifft auch die Bayer oder kann auch die Bayer betreffen als Top-Spieler aktuell.
Knapp außerhalb der Medaillenränge, um in dem Speech zu bleiben, mit 10,3% Gewicht und gemeinsam mit den anderen drei Titeln, die wir besprochen haben, Bayer, Chevron und Rheinmetall, mit einer sehr positiven Performance seit Kauf, ist die Micron Technology auf Rang 4 gewichtet. Lieber Ricci, auch da bitte um ein Update.
Die Micron Technology ist eben eine Wette oder eine Investition, ein Trade, verwende jetzt tatsächlich alle drei Wörter für das Investment im Bereich künstlicher Intelligenz, Rechenzentren. Das ist nämlich ein Unternehmen, das Speicherlösungen eben herstellt und es hat auch einen sehr wilden Ritt schon gegeben, der Micron Technology, die so heuer allein schon 25-30% im Plus, also hier sehr dynamisch nach oben gelaufen. Es gibt auch weiterhin immer positivere Analystenmeinungen, obwohl es hier eben aktuell zu einem kleineren oder mittleren Rückfall gerade gekommen ist bei Micron Technology. Trotzdem noch immer die Nummer 4 hier in der Umbrella-Strategie und fundamental und auch vom Potenzial her sicherlich noch potenziell weit vom absoluten Hoch entfernt. Aber auch hier ist es so, das ist unsere Meinung, das ist einfach rein subjektive Darstellung, Stop-Losses gegeben und auch hier ist es so, man kann sich natürlich jederzeit auch täuschen und es ist tatsächlich ein Unternehmen, das auch eher in der Hochvola-Phase oder beziehungsweise der hochvolatilen, zu den hochvolatilen Titeln gehört, um es richtig zu artikulieren und dem muss man eben auch Rechnung tragen.
Und vertritt auch eine Branche, die früher viel stärker in deinem Wikifolio in der Strategie vertreten war. Also ja. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen Flagge zeigen. Müssen nicht, aber es macht Sinn, glaube ich.
Ganz genau. Es, wie schon erwähnt eingangs, es ist aktuell so, dass das Musterdepot sich hier in einer Transition-Phase, in einer Veränderungsphase auch befindet. Es ist viel mehr von KI, aber auch von Biotechnologie weggegangen worden, eher jetzt hin zu fundamentaleren Unternehmen.
Ein bisschen eine spätzyklische Veränderung, kann man fast sagen, in einem Aufschwung.
Genau. Ne? Es ist in Wirklichkeit eine Verbreiterung der Branchen. Es ist nicht mehr so konzentriert in der aktuellen Situation, sondern es ist in einer Findungsphase, eben weil diese Stop-Loss gezogen worden sind. Es ist jetzt in einer Findungsphase übergegangen, wo man auch heraus evaluiert, welche Branchen sich hier dann am Ende durchsetzen könnten. Und wie schon gesagt, dort wird dann wieder mehr fokussiert werden, wenn das sich ersichtlich darstellen würde.
In einem Nebensatz hast du jetzt Pharma erwähnt und wir kommen zur BioNTech. Die ist ein On-Off in unseren Gesprächen. Im Vormonat habe ich nachgeschaut, war es gerade nicht drin. Sie war immer wieder drinnen draußen. Jetzt ist sie wieder drinnen mit 9,3% Gewicht. Warum hast du dich für diesen Titel innerhalb der Branche wieder entschieden?
Die BioNTech hat tatsächlich mit dieser langfristigen Story mRNA-basierte onkologische Produkte, also in der Krebsbehandlung verhaftete Produkte, die auf der neuen Technologie der mRNA konzentrieren, einen doch sehr auch jetzt globalen Stellenwert eingenommen. Moderna ist ja einen ganz anderen Weg gegangen, die setzen weiterhin auf Impfstoffe für virale eben Infektionen. Die BioNTech ist eher wieder zurück, back to the roots gegangen und hat gesagt, okay, wir versuchen unsere Technologie in der Onkologie einzusetzen und wir glauben, dass das der bessere und solidere Weg sein könnte und trotz starker Volatilität auch gezeigt, das Unternehmen, dass die Umsätze steigen können, dass hier eben auch neue neue Kooperationen, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, neue Kooperationen eingegangen werden können und deswegen mit dieser starken Pipeline, mit dieser Kooperationsmacht, deswegen ist die BioNTech eben bevorzugt aktuell bei der Umbrella-Strategie dabei.
Wir kommen jetzt zum sechsten Titel und die BHB besprechen wir in Folge 14 zum ersten Mal in dieser Selektion. Was hat dich dazu bewegt, den Titel aufzunehmen? Und ja, stell ihn vielleicht kurz vor für die Hörerinnen.
Also die BHB Group ist ein Unternehmen, das insbesondere bekannt ist, Rohstoffe abzubauen und hier im speziellen Kupfer. Und Kupfer, die Kupferpreise sind sehr stark angezogen. Man hat jetzt immer nur eben Gold im Hintergrund gehalten, den Silberpreis, aber auch der Kupferpreis ist sehr solide und auch gestiegen. Und Kupfer wird tatsächlich langfristig für Elektrifizierung, für Batterien und dergleichen ganz, ganz dringend benötigt. Und aktuell sieht es nach Daten so aus, dass einfach hier ein starkes Gefälle von Angebot und Nachfrage ist. Das heißt, dass die Nachfrage ist viel, viel höher als das Angebot an Kupfer aktuell. Und die BHB Group ist eben ein Unternehmen, das global Kupfer abbaut und eben der Industrie zur Verfügung stellt. Und wenn man sich eben hier das aktuelle oder die aktuelle Situation auch ansieht, ist es tatsächlich eine Kupferwette oder eine Investition in noch weiter steigende Kupferpreise und im Speziellen eine Investition, ein Trade in ein Unternehmen, das genau das macht, nämlich einen Rohstoff zur Verfügung stellt, der geowirtschaftspolitisch unbedingt notwendig und benötigt wird. Und deswegen ist das Unternehmen auch in die Umbrella-Strategie aufgenommen worden und auch eben aktuell mit einer Gewichtung von 8% plus dabei. Das ist eigentlich ganz kurz erklärt, wieso das die BHB Group aufgenommen worden ist.
Wunderbar. Du hast aktuell 22%, Bayer 12%, Rheinmetall ist gleich 34%, trotzdem in Summe mehr als 40% im DAX gewichtet, weil die Deutsche Post mit 6% aufgenommen wurde. Ist auch eine politische Entscheidung oder Standortentscheidung, den DAX zu verstärken, oder warum die Deutsche Post?
Die Deutsche Post ist ein Unternehmen, das natürlich auch im Logistiknachfragen und im Logistikbereich sehr stark ist. Und es ist wahrscheinlich nicht oder kein Unternehmen, das du erwartet hättest.
Nicht wirklich. Nein. Ja. Die BHB, die leiht man dann noch her. Das ist auch so eine spätzyklische Umschichtung, sage ich jetzt mal. Und die Deutsche Post hat mich doch überrascht.
Ja, und das freut mich, dass ich dich auch noch überraschen kann einem Jahr. Und bei der Deutschen Post, da kommen mehrere Faktoren auch zusammen. Bei der DHL, es ist auch eine sehr stark charttechnisch getriebene, unter Anführungszeichen, Wette, weil nämlich die Deutsche Post eigentlich ein fundamental starkes Unternehmen ist. Ich glaube, solide Zahlen kennt jeder. Man würde es jetzt nicht als das Hightech-Unternehmen der Welt darstellen, aber auch die Deutsche Post durchgeht eben im Bereich Logistik und im Bereich Technologie gewisse Erneuerungen an, Anforderungen an, und das ist zweite, das ist der eine Wert, dann ist es natürlich eine Wette oder eine Investition nach Deutschland zu einem soliden deutschen Wert und auch in diesem Fall in Richtung Europa.
Und Euro auch, ne?
Und Euro. Ja. Und der dritte, und das ist auch eigentlich der entscheidende Faktor dann gewesen, ist, wenn man sich das Chartbild der Deutschen Post nämlich ansieht, dann sieht man, dass eben es sich hier oder dass es nach einem Abfall so 2022, Ende der Covid-Krise, zu einer langen Seitwärtsbewegung gekommen ist, und zwar 3 Jahre bis ungefähr November, Dezember letzten Jahres. Und dann sieht man hier einen Ausbruch, ein Einengen der Bollinger Bänder und jetzt noch einmal ein richtig massiver Ausbruch in Richtung Allzeithoch. Zumindest so sehen wir das, dass das das neue Ziel sein könnte. Auch Analystenziele wurden angehoben, und dann spielt und könnte das natürlich eine Rolle spielen, weil, wie schon vorher auch erklärt, viele Investorinnen gehen eher jetzt auch in Unternehmen, die solidere Zahlen auch darstellen. Wir gehen ein bisschen weg von künstlicher Intelligenz. Auch die Goldminenwerte und Gold ist ja getrieben worden. Und jetzt geht der Blick offensichtlich auch in Unternehmen oder in Richtung Unternehmen, die solide Zahlen darstellen, die bekannter sind und die eventuell unterbewertet sein könnten. Und neben der Chevron in den USA mit Ölunternehmen, das sehr bekannt ist und aber in den USA beheimatet ist, da gibt es ja im, ja, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum relativ wenige, ist aber die DHL ein sehr solides, unter Anführungszeichen, Unternehmen, das im Logistikbereich tätig ist, definitiv und ein Ausbruchsszenario generiert haben könnte. Und das ist eigentlich in Summe oder das sind die Gründe, warum die Deutsche Post jetzt dabei ist und einmal aufgenommen worden ist mit 6%, einfach um einerseits einen Kerninvestment in Deutschland noch einmal generiert zu haben, mit dem Potenzial, mit dem charttechnischen Potenzial nach oben, nachdem es eben sehr lange seitwärts gelaufen ist und jetzt zu einer Ausbruchsbewegung gekommen sein könnte.
Dann kommen wir trotzdem nochmal zu KI und Supermicrocomputer. Das ist natürlich auch ein Thema, immer wieder drin, immer wieder draußen, jetzt auch wieder drin, ebenfalls 6%. Was ist der Kontext dieser Wiederaufnahme?
Die Earnings. Die Earnings von Supermicrocomputer waren Supermicro, also Supermaxi-Computer.
Supermaxi, so. Super, das lassen wir drin, das schneide ich nicht, du hast es sofort das ist, editiert,
ja, verbal. Ja. Also Supermicro ist zu Supermaxi geworden, ja. Die waren einfach gut. Diese Zahlen waren gut und diese Zahlen haben eben auch hier, nachdem es ja hier zu einem Bilanzskandal gekommen ist, das Unternehmen ja auch totgeschredet worden ist, es ist natürlich der Chartkurs extrem oder der Chartkurs hat extrem gelitten, aber mit diesen Zahlen konnte das Unternehmen so ein bisschen aufzeigen, hallo, wir sind noch da und das Businessmodell, das geht eben bei Supermicrocomputer in diese Richtung, ja, als zur Verfügungsteller von Servern und von eben zur KI benötigten Konstrukten, ich sage mal eben, da sind Server dabei, da sind Kühlsysteme dabei, also alles Zeug, was man unter Anführungszeichen als Laie, sage ich jetzt mal Zeug, sei mir verziehen für die Computerexperten.
Von mir auf jeden Fall.
Die dann eben mehr benötigen, um eben eine eigene unter Anführungszeichen KI auch aufzubauen. Nicht jeder möchte dann vielleicht zu den Großen, zu den absolut Großen gehen und Supermicrocomputer könnte eben mit so einer Business-Idee unter Anführungszeichen KI-Struktur für jedermann, Klammerzeichen zu, ist natürlich nicht für jedermann, aber es ist eben so mit Klein- und Mittelbetriebe, die das machen möchten, könnte das durchaus auch eine Zukunft haben. Das ist so dieser fundamentale Part. Und das nächste sind eben die sehr, sehr starken Zahlen, die geliefert worden sind, zwar zu einem Großteil von einem einzigen Kunden, das muss man auch hier sagen, an dieser Stelle, jedoch kann es ein Case sein und wenn dann diese Margen steigen sollten, aktuell sind sie relativ schwach, liegen bei 6-7%, aber die könnten, wenn eben solche Gesamtprodukte verkauft werden, durchaus steigen, wenn sich Supermicro mit dieser Idee zumindest durchsetzt, auch sehr stark noch nach oben korrigieren und Supermicrocomputer ist eben hier in ein Ausbruchsszenario übergegangen und diese Kombination Fantasie im Bereich künstliche Intelligenz, Schaufelverkäufer, vielleicht nicht nur Schaufelverkäufer, sondern die verkaufen sozusagen das ganze Zeugs drumherum für künstliche Intelligenz und auch für Computer und IT und Serveranlagen in den Bereich Ausbruchsszenario, steigende Kursziele, ja das kann zu einer Dynamik führen, könnte zu einer Dynamik führen. Und ja, bei KI-Unternehmen geht das oft oder kann das oft dann sehr schnell gehen. Es kann eine Dynamik entstehen und es könnte auch Fantasie reinkommen. Und dann hätte der Kurs von Supermicrocomputer aus unserer Sicht wieder Potenzial. Aber wissen tun wir es nicht. Das ist eine Spekulation in diese Richtung wieder.
Und gerade so ein high-voller besprochener Titel innerhalb der Strategie ist eine gute Gelegenheit für den Risikohinweis, den man natürlich immer wieder einbringen wollen und werden und ich das hiermit für diese Folge tue. Und jetzt komme ich noch zum jetzt aktuell kleinsten Titel aktiv in der Strategie. Ein lieber alter Bekannter, Mercado Libre, mal auch so ein In-Out, so ein On-Off-Kandidat, ja. Aber auch sehr kontroversiell, positiv wie negativ gesehen von vielen Marktteilnehmern.
Ja, Definitiv. Es ist ein Unternehmen, das fundamental aufgrund der Südamerika-Situation, Argentinien, wir haben das schon öfters besprochen, positive Fantasie, die hier entstehen könnte, insbesondere eben am und im südamerikanischen Markt profitieren könnte, auch in E-Commerce natürlich sehr stark verhaftet. Ist ein Unternehmen, das aber sehr volatil ist und deswegen auch regelmäßig aus und via Stop-Loss herauskommt, weil eben verhindert werden sollte, dass es zu starken Abbrüchen oder zu einer zu starken Volatilität in der Strategie dann kommen kann. Wir wissen ja natürlich auch nicht, wohin die Reise geht, denn wir haben ja keine Glaskugel. Wir tasten uns da tatsächlich dann immer nach vor und das ist halt der Grund, wieso dass das Unternehmen in der Vergangenheit einmal dabei gewesen ist und einmal drinnen ist. Aktuell ist es wieder drinnen, eben aufgrund dessen, dass bei und während der Entscheidung, es wieder aufzunehmen, eine Gewichtung von plus minus 4% das Chartbild sehr vernünftig ausgesehen hat und es hier zu einer Bodenbildung gekommen sein könnte, im speziellen Ende 2025. Es hat hier einige Widerstände gegeben, beziehungsweise Unterstützungen im Speziellen gegeben, die gehalten haben. Und deswegen ist das Unternehmen aktuell dabei, aber hier keine tiefgreifendere Änderung in der Strategie selbst, beziehungsweise in der Evaluierung des Unternehmens.
Wunderbar. Damit sind wir die bestehenden neuen Titel, alle neun durch. Und ich glaube, in dieser Folge muss man auch auf den Cash-Anteil hinweisen. Der ist jetzt stichtagsbezogen bei circa 8%, war zwischenzeitlich sogar bei knapp 20%. Das ist, seitdem wir beide sprechen, ein All-Time-High in Cash. Und deswegen sollten wir in dieser Folge auch die großen Abwesenden versus Vormonat kurz thematisieren. Ich sage jetzt mal weniger ansprechen, wir haben ein Landing Club, hat nicht so ein großes Gewicht gehabt, aber ich bitte dich um ein paar Worte zu Novo Nordisk bzw. zu Barrick Mining.
Bei der Novo Nordisk, um damit zu beginnen, das war tatsächlich ein Unternehmen, das am Anfang des Jahres, und das Anfang des Jahres ist noch gar nicht so lange her, aber das sieht man will schnell, dass das an der Börse geht. Also das war ein Unternehmen, das fundamental stark ausgesehen hat, das auch eine Bodenbildung dargestellt hat.
Und auch FOMO-Leute angelockt
hat. Ja, ja, ja. Also man hat sehr viel Positives gehört über die Novo Nordisk, ganz klar. Ist ein Unternehmen, das eben im Bereich Abnehmbille auch verhaftet ist. Ich glaube, tolle Produkte, tolle Produktpalette hat, fundamental noch immer tolle Produkte hat. Was aber hier eben eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat, warum die Novo Nordisk nicht mehr dabei ist, ist, dass es aufgrund einerseits der Berichte, es beim Quartalsbericht insbesondere zur Situation gekommen ist, dass das Unternehmen selbst zugegeben hat, in einer Transition Phase, also in einer Veränderungsphase zu sein. Es wird von neuen und zusätzlichen Competitors, also Mitbewerbern am US-Markt ausgegangen im Bereich Abnehmbille. Und sehr, sehr kurz darauf hat auch Hims & Hers ein Unternehmen.
Mit wilden Ansagen.
Ja, wilden Ansagen. Und zwar, die brauchen dann gar keine klinischen Prüfungen mehr, haben sie gesagt. Wir bringen einfach um 49 US-Dollar, um ein Drittel des Preises, des Vollpreises von Novo Nordisk eine Abnehmpille heraus. Es ist dann sehr turbulent zugegangen, sehr volatil. Man kann sich das vorstellen. Die FDA ist dann doch eingeschritten und hat gesagt, liebe Hims & Hers, so einfach ist das nicht. Aber wer die US-Politik kennt und die Regierung Trump kennt und auch den Gesundheitsminister.
Ich glaub, der kennt sich nicht mal selbst.
Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das sind halt Aussagen, man vertraut auch diesen Behörden nicht mehr. Ja. Und deswegen, wenn diese Variante auf den Tisch kommt, dann ist es tatsächlich so, dass es eine neue Risikoevaluierung und Risikoschätzung
definitiv
gibt.
Ja.
Und diese Risikoschätzung hat eben dazu geführt, dass gemeinsam mit einem Stop-Loss in der Umbrella-Strategie das Risiko zu hoch geworden ist, insbesondere in der Gewichtung von 11-12% und die Novo Nordisk deswegen einfach via Stop-Loss abverkauft worden ist. Tut mir persönlich leid, kann aber auch nichts dafür, weil, wie schon gesagt...
Man soll sich nicht verlieben in eine Aktie, ist die wichtigste Grundregel.
Und das ist de facto so, meine Meinung zählt am Aktienmarkt einfach nicht, ja, sondern der Markt hat immer recht und der Markt hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, too risky. Und das ist einfach rausgeschüttelt worden und hat dann auch oder ist auch ein guter Teil dann der Grund für diesen Drawdown gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und genauso richtig ist es, es ist die Strategie, wenn sich Situationen ändern, dann wird hier sehr emotionslos würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, aber es wird sehr nach den Regeln agiert. Emotionen zeigt man als, ja, als Beteiligter, als Investor, als Investorin, die ich ja auch bin, durchaus, und trotzdem ist es richtiger, einer Strategie, glaube ich, treu zu bleiben. Und wenn es um Risikomanagement geht, dann bin ich hier oder sind wir hier, glaube ich, sehr konsequent, und deswegen ist raus.
Also Barrick Mining habe ich auch erwähnt, andere Story doch wieder, weil da bist du ja auf fetten Gewinnen gesessen, und insofern ist ein anderer Status natürlich.
Ja, ne? Bei Barrick war es auch in der Hinsicht, Barrick Mining, der Goldkurs, die Goldvolatilität, die insbesondere in der letzten Januar, erste Februarwoche extrem gewesen ist, die hat es dann rausgeschüttelt.
Es gab kein anderes Thema im Börse-Podcast in dieser Phase, ja.
Ganz genau, und dann ist es oft auch wichtig und richtig, mal Gewinne mitzunehmen, und das ist bei Barrick Mining so passiert.
Inwieweit ist die BHP-Aufnahme mit Barrick Mining eine Storyline, oder ist das unabhängig voneinander?
Es ist schon eine Storyline in der Hinsicht, dass auch die BHP-Aufnahme im Bereich Minenaktien bzw. Rohstoffaktien geht, aber Kupfer ist eben ein anderer Rohstoff als Gold und hat dahin eventuell vielleicht ein bisschen mehr Potenzial noch auch, weil es nicht im Fokus gestanden ist, so wie Gold und Silber am Anfang des Jahres. Und dass es könnte natürlich mittelfristig, kurzfristig dann auch hier vorteilhaft sein. Deswegen ist die BHP konkurrierend oder substituierend zur Barrick Mining hineingekommen.
Ich meine in Richtung substituierend, wie du sagst. Und ich verfolge das monatlich mit großem Interesse mit und sehe schon so ein bisschen KI, Pharma, letztendlich auch Rohstoffe, da hast schon gerne ein bisschen Exposure drinnen, weil das offenbar positive Wetten unabhängig von Einzelequities sind.
Ja, und es sind große geowirtschaftspolitische Probleme, Herausforderungen oder eben Herangehensweisen, die eben sich in der letzten Zeit nicht geändert haben, die sehr ähnlich geblieben sind, auch wenn man jetzt von einem Rohstoff in den anderen wechselt oder von einem KI-Setting in ein weiteres KI-Setting, spielt das immer die gleiche Rolle. Im Gegensatz zum Beispiel Bitcoin, der betrifft mich gar nicht.
Der betrifft dich gar nicht, auch ein Riesenthema der vergangenen Tagen. Also man muss schon den US-Dollar noch einmal dazu für uns Euro-Anleger. Es war nicht so leicht, das muss man wirklich sagen, es sind shaky days, und die Prognose, die ich mich projizieren traue, es wird so bleiben. Also da brauchen wir uns nicht auf ruhigere Zeiten einstellen.
Ich gehe fix davon aus, dass es für den Aktienhandel weiterhin sehr herausfordernd, aber natürlich auch sehr spannend bleibt.
Und chancenreich.
Chancenreich
bleibt. Geht in beide Richtungen,
ja, das ist klar. Und das ist ja das Tolle am Aktienmarkt, dass man immer was erzählen kann und dass man nie recht hat.
Dann komme ich noch mit Informationen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei denen ich mich natürlich bedanke, dass ihr uns da so treu, und ich sehe sie an den Hörvorgängen, an den Downloads, das ist schon gewaltig, welch hohe vierstellige Zahl wir da mit dem Podcast erreichen, Folge für Folge. Wir werden die Märzfolge erneut am 12. senden, denn das ist dann auch im März der zweite Donnerstag im Monat. Zwei Tage später gibt es den Börsentag in Wien am Samstag, den 14.03. im Austria Center Vienna. Unser Unternehmen wird den österreichischen Aktientag als Veranstaltung in der Veranstaltung machen. Das ist Rhein Equity Austria. Und du, Richie, wirst mit Wikifolio im großen Austria Center Bereich wie in den vergangenen Jahren präsent sein.
Ganz genau, ich freue mich schon sehr drauf. Der österreichische Börsentag, der Wiener Börsentag, ist ein ganz toller, ganz sehens- und hörwerter, und deswegen freue ich mich schon ganz besonders auf den 14. März wieder.
Wir werden dich auch auf unsere Bühne rüberholen, das spoilere ich in diesem Zusammenhang. Boersentag.at kann man sich anmelden. Ja, danke für dieses Update. Ich würde mal das Fazit darunter legen, shaky times, aber Stresstest bestanden, was auch das Risikomanagement betrifft.
Ja, also ich würde es auch gern so zusammenfassen, shaky days, und es hat wieder mal gezeigt, dass ein Stop-Loss-System eben auch da ist, um konsequent dann Stop-Loss auszuführen, und das ist gemacht worden.
Und mit der Deutschen Post hast du mich wirklich ein bisschen erwischt, aber so wie mit der Bayer im Feuer, die wir zufällig gleichzeitig gekauft haben. Gut, ich spiele die Abspannmusik, und ich würde sagen, wir machen nochmal mit und sagen mal Tschüss an euch da draußen. Ciao, ciao.
Tschüss, Baba.
Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella.
Ciao, ciao und wir sehen uns am österreichischen Aktientag börsentag.at.